Herzlich willkommen zum Satsang. Zwei Gesichter, die ich vielleicht nicht kenne. Ich glaube, du bist das erste Mal hier.
Ja. Kann
das
sein?
Und ich glaube, du auch. Ne? Wir haben uns, glaube ich, auch schon auf der Straße gesehen. Ja, schön. Fühlt euch frei, falls es irgendwas was gibt, was der Erklärung bedarf. Ja. Aber das Gute eigentlich, die Begegnung im Satsang oder die Einladung hier, ist eher so, dass es eine Einladung gibt, dass eigentlich alle Erklärungen nicht sein müssen, nicht sein brauchen. Alles Begriffliche verstehen, alles, was unser Verstand sagt. Das hat alles seinen Zweck, seine wunderschöne Funktion oft auch. Die Gedanken, die Begriffe, die wir denken können und auch aussprechen können, können sehr nützliche Aspekte haben in Bezug auf Verstandeswissen und Technik und Denken und Reflektieren, mentales Reflektieren. Können auch wunderbare Werkzeuge für spirituelle Vermittlung sein, für spirituelles Hinweisen. Und gleichzeitig ist es nicht das, worum es hier geht. Jedes Wort fällt sowieso auch wieder von alleine weg. Jeder Gedanke hat eigentlich, wenn wir genau hinschauen, keine Substanz. Und das ist paradox, ich meine, warum spreche ich dann überhaupt? Ja, einfach nur so, um vielleicht auch über ein paar Worte nochmal auf diese Einladung hinzuweisen, die eigentlich still die ganze Zeit im Hintergrund da ist. Nämlich uns als Bewusstsein, als reines, pures Bewusstsein zu erfahren und wieder zu erahnen, das, was vielleicht für die meisten von uns, für fast alle Menschen, eine ganze Zeit lang sehr verdeckt ist im Laufe ihrer Entwicklung und im Laufe dessen, was wir lernen, wie wir wahrnehmen. Und irgendwann merken wir, dass diese Hauptverdeckung, könnte man sagen, die Verstandesaktivität, das Denken, begriffliche Denken, ist das schal wird oder nicht mehr ausreicht. Und dann sind wir daran interessiert, auf irgendeine Art und Weise uns diesem reinen Bewusstsein, dieser Stille zuzuwenden.
Ja.
Ja, genau. Und dann zeigt die sich irgendwann. Wer weiß, wie, also auf verschiedene Art und Weise, manchmal spontan in einer Erkenntnis, die tiefer geht als das Erkennen mit dem Verstand. Manchmal durch auch eine meditative Praxis, dass wir merken, oh ja, wenn wir wirklich den Verstand zu einer relativen Ruhe kriegen, dass sich dann auf einmal diese Ruhe im Hintergrund auftut, die ganz natürlicherweise da ist, selbst wenn wir die spirituelle Praxis wieder sein lassen. Manchmal dadurch, dass jemand darüber redet, über diese Stille, dass wir irgendwie diesen Worten folgen, so als Pointer, als Hinweiser, und das eine Einladung ist, manchmal nur im stillen Zusammensein, manchmal in Räumlichkeiten oder Umgebungen, die das unterstützen. Aber letztendlich ist das unabhängig von den Worten, von den Räumlichkeiten, von der Praxis, von den Momenten, wo sich das zeigt, sondern es ist, was sich zeigt, ist das, was im Hintergrund immer da ist. Und unsere Treffen hier sind einerseits eine Feier dessen und Genuss, einfach diese natürliche Freude und den Frieden zu feiern, der dann mit durchleuchtet als eine essentielle Qualität. Und auch die Möglichkeit, manchmal vielleicht irgendwie Themen anzusprechen, wo es davon Verdeckungen gibt, und vielleicht können wir es manchmal ein bisschen durchleuchten, beleuchten, ausleuchten, wegleuchten. Und vieles von dem, was wir sonst vielleicht als problematisch erleben, kann sich einfach auch von alleine lösen. Einfach in der Stille lösen sich, oder merken wir, dass die Gedanken löslich sind, dass sie eigentlich keine Substanz haben. Und eigentlich, wenn wir genau hinschauen, ist jedes Leiden immer aus auch mit einer gedanklichen Beteiligung. Nicht immer unbedingt auf bewussten Ebenen, manchmal auch so ganz unbewusst, aber halbbewusst, gibt es immer irgendwie ein Kämpfen, ein anders haben wollen. Gedanken wie, das sollte anders sein. Oder es sollte nicht so sein wie jetzt. Meine Gefühle sollten anders sein, mein Körper sollte anders sein, meine Gedanken sollten anders sein, die Welt sollte anders sein. Und um Gefangenschaft in diesem Ding. Der Gedanke an sich, irgendwas sollte anders sein, ist auch noch kein Problem. Wenn wir die Gedanken haben, ich sollte keine Gedanken haben, dass es anders sein sollte, ist das auch noch kein Problem. Wenn wir das sehen, dass Gedanken kommen und gehen. Wenn wir das nicht sehen oder wir an den Gedanken glauben und das sozusagen wie so eine Schleife im Kopf wird, immer dass er selber oder Ähnliches wiederholt wird, oder der Verstand so in belanglosem Denken abgleitet, dann übersehen wir das. Dass die Gedanken vergänglich sind, dass sie substanzlos sind, und wir übersehen, oder irgendwie scheint sich das, was dahinter ist, dieses reine Bewusstsein, auf eine Art zu verlieren, oder scheint dann nicht da zu sein, obwohl es da ist. Was wartet dann einfach ganz geduldig auf seine Wiederentdeckung? So. Und wir finden das auch spannend, verschiedene Dinge manchmal auszuprobieren, oder auch, ich meine, es ist sowieso spannend, wie der Verstand das schafft, uns immer wieder manchmal oder immer wieder mal irgendwie in seine Fänge zu kriegen. Das ist auch spannend. Wie kann das eigentlich gehen? Und es ist auch spannend, verschiedene Rückgänge oder Zugänge oder Rückgänge zum schlichten Dasein wieder zu finden. Auch das ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Alleine nur den Regen zu hören, was für ein Genuss, was für eine Meditation. Ne? Jeder einzelne Tropfen, bling, 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 ist eigentlich, wenn wir in der reinen Wahrnehmung trauen und uns dem öffnen, ist das pure Klangmeditation. Ne? Und dann kannst du dir ein Zusammensein geben, was einfach in Stille ist, manchmal in der inneren Versunkenheit, manchmal mit offenen Augen. Ein Aspekt davon ist einfach diese Begegnung, die möglich ist. Ja, unmittelbar, direkt, obwohl wir uns nicht kennen manchmal. Oder das, wo wir glauben, uns zu kennen, ist eigentlich auch immer nur eine Idee, ja, dass wir uns schon mal gesehen haben. Wir haben uns wirklich nie so gesehen, wie wir uns jetzt sehen. Auf der Ebene der Formen auch schon. Und dann können wir vielleicht auch erahnen, dass da noch was anderes durchscheint. Durch die Form schaut das, was eigentlich keine Form hat und keine Zeit und keine Identität, keine Identität, die begrenzt ist. Und alles ist willkommen an Fragen, an Themen, an Berichten. Ach so, noch unser Standardsatz, diese Kamera. Wenn irgendwann ein Thema irgendwie persönlich ist und es nicht irgendwie, ihr nicht auf das Bild sein wollt und auch, dass das nicht verwendet wird, als eine spirituelle, eventuell als eine Vermittlung, die einfach an die Welt gehen kann, auch mit diesen Botschaften, dann sagt das gerne. Das hat Vorrang, dass das hier dann auch nicht gefilmt oder nicht aufgenommen werden soll. Ja. Wenn das für euch okay ist, ist das auch schön. Ist immer schön, irgendwie auch das Strahlen zu sehen, was durch uns alle strahlt. Ja, das wird oft sehr sichtbar. Jedenfalls nach unserer Erfahrung hier. Überhaupt im Satsang und auch, wenn ihr vielleicht da sitzen möchtet. Aber es hat Vorrang, dass wir auch eventuell den vertraulichen Rahmen haben und dann das nicht gefilmt wird. Dann sagt bitte Dimitri einfach dann Bescheid oder nach dem Satsang Bescheid. Manchmal ist es auch schön, falls ihr das wollt, insbesondere falls ihr euch langweilt, könnt ihr euch da vorne hinsetzen. Und auch einfach ohne, dass gesprochen werden muss. Das ist einfach eine schöne Art auch, uns zu sehen. Schon eine besondere Art des Sehens. Da, wo das Denken wegfällt und die trennenden Gedanken wegfallen. Das kann manchmal auch ein Experiment wert sein. Muss nicht, aber kann. Aber es ist so eine schöne Art des Sehens. Und das Sehen tatsächlich kann auch wirklich, wenn wir da auf den Geschmack kommen, dann wollen wir eigentlich nur noch das sehen und nur noch auf diese Art sehen. Und tatsächlich ist es möglich, das nicht nur in den Augen oder in der Präsenz von Menschen zu sehen, die im Satsang sind, sondern letztendlich überall, jeder Mensch auf der Straße, jeder Mensch überall, jedes Wesen überall und sogar die unbelebte Natur. Wir alle erkennen Momente, wo wir sehen und die Schönheit sehen, es strahlt und es kann eine zertretene Cola-Dose auf dem Gehsteig sein. Aber noch besser in Menschen, Tieren. Und diese Art des Sehens, auch da können wir uns viel vertraut machen. Das kann auch spannend sein.
Und alle Themen sind willkommen, wenn es irgendwas an Fragen gibt oder ihr möchtet, dass wir über irgendwas sprechen. Und es ist willkommen, einfach still zu sein. Und es braucht überhaupt nichts zu passieren. Auch eine schöne Gelegenheit, das zu genießen. Wie auch immer sich das ergibt. Eigentlich das Ungewöhnlichste, einfach so zusammen zu sein und dass überhaupt nichts passiert.
Ungewöhnliches Buch oder ein ungewöhnliches Journal oder ein ungewöhnliches Buch. Ja, ich hab bei Amazon, ab und zu kaufen wir noch bei Amazon, wo wir ein bisschen bequem sind leider, oder ich jedenfalls, einen kleinen Scherzartikel bestellt, weil ich es auch so faszinierend fand. Da habe ich es jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwo verlegt. Es ist halt ein Buch, sieht aus wie ein Buch, man kann es auch aufschlagen wie ein Buch, aber wenn man es aufschlägt, dann ist einfach nur ein Licht drinne. Ja, also es ist einfach nur weiß. Oder aber es ist auch schön, dass, wenn man es dann zumacht, ist es wieder weg. Und dann macht man es auf, dann ist es auch mal grüne Farbe. So, mit dieser neuen LED-Technik kann man das ja schön machen. Ne? Oder dann schläft man wieder auf, so orange. Aber nichts drin geschrieben. Ja. Das ist ein bisschen wie zum Satsang zu gehen. Nichts passiert, nichts wird gelesen, kein Inhalt. Vielleicht nicht mal Licht. Und das ist eine schöne Erfahrung tatsächlich. Ich meine, auch manchmal gibt es ja diese auf bestimmten Ebenen, könnte man sagen, ist das, was wir wirklich sind, jenseits von allen Sinneserfahrungen. Ne? Das, was vor den Sinnen ist. Ja? Präsenz, wenn wir das mal Präsenz nennen würden, dann heißt das ja, ist eigentlich vor den Sinnen. Die Sinne kommen und gehen. Ja? Was wir sehen, verändert sich ständig. Alleine dadurch, dass wir nur kurz blinzeln, verändert sich das Bild total. Ja? Ständig. Was wir hören, verändert sich ständig. Die Trend, meine Stimme, die Tropfen, mal irgendwo ein Rauschen. Auch was wir riechen und schmecken, verändert sich ständig. Ja? Und auf eine Art hat es nichts mit der tieferen Ebene von Präsenz zu tun, von formlosem, reinem Bewusstsein. Aber manchmal gibt es so Übergänge, wie da, wo die Sinne erst anfangen und gleichzeitig noch nicht so sich in den Formen verlieren. Das sind spannende Erfahrungen. Und so einfach nur ins Licht zu schauen, ist so eine Erfahrung. Ja? Einfach nur Stille zu hören. Es ist schon etwas, was man hören kann, aber es ist auch nicht wirklich etwas, was man hören kann. Ja, das ist da, wo die Sinne aus der Quelle des Nichts kommen und sich manifestieren. Ja. Und da sind solche Erfahrungen wie mit diesem Buch, beziehungsweise diese Ganzfelderfahrung, was nennt das? Ja, da. Oder das hat, ach ja genau, das war nochmal in München, als wir da unterwegs waren, war das auch so spannend, ja? Da mit dem Nymphenburger Schloss. Ja.
Ja.
Da haben wir, stellt uns jemand netterweise seine Wohnung zur Verfügung, dass wir da übernachten können. Und das liegt sozusagen in der Nähe vom Nymphenburger Schloss. Und dann machen wir da auch immer meistens einen Spaziergang hin an dem Kanal. Und das ist ein ganz langer Kanal, so, weiß ich nicht, 500 Meter, vielleicht sogar 1 Kilometer. Das führt zu dem Schloss hin. Und das sieht wunderbar aus. Und das Schloss ist ein tolles Schloss, ein riesen Schlossgarten. Und man, normalerweise geht man da so hin auf dem Kanal lang und man sieht das Schloss und das Schloss wird größer und kann man das genießen, den Park und so. Und das, so. Und jetzt waren wir da, gerade vor einer Woche, anderthalb Wochen, und sind wieder da hin zum Schloss. Aber es war Nebel. Ja. Das Schloss war nicht da. Beziehungsweise man sah noch so rechts und links so einen Pfeiler davor irgendwie so, aber das Schloss. Und zwar lange Zeit.
Auch sehr schön. Ja.
Und das hat auch was, so einfach in den Nebel zu schauen, in das Grau und ist nichts da. Wie angenehm eigentlich auch. Und das hat sowas wie dieses, das ist tatsächlich ein Erforschungsfeld für sich, Ganzfeld nennt sich das sozusagen, wo das optische Feld so ausgefüllt ist, dass man nur noch eine Farbe oder ein Grau, muss nicht mal eine Farbe sein, oder ein Rot oder ein Weiß oder ein Blau sieht. Ja. Der Nebel hat so einen Effekt, wenn man einfach nur in die Weite guckt im Nebel. Ja. Und das ist auch so, wie das kann uns fast wie zurückführen. Wie einfach nur Licht zu sehen. Oder nur Dunkelheit. Ne? Mhm.
Bis hin zu, das ist eben Teil dieser Ganzfeldforschung, ja, wo das festgestellt wurde, so, ich glaube, James Turrell hieß der, ne, der diese Ausstellung dann gemacht hat. Und der hat damit ganz viel geforscht. Und ich glaube, das wurde hauptsächlich entdeckt so bei Piloten, wenn beim Fliegen irgendwie solche Phänomene auftreten und gar nicht mehr klar ist, wo eigentlich der Horizont ist. Und wenn das alles so einfach nur ineinander übergeht und man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist eigentlich. Ja? Und damit hat dieser James Turrell dann halt diese Ausstellung da gestaltet. Im Sommer in Baden-Baden haben wir die da besucht. Und das war wirklich sehr spannend. Also vor allem der eine Raum hat uns echt gefallen. Das war wirklich so. Da verschwand einfach alles in diesen Übergängen von Licht. Und das ist wirklich spannend. So, das ist wirklich fast so ein bisschen wie, als ob man sich selber einfach darin auflöst. So im Sinne von, wenn es da kein Oben und Unten und nichts mehr gibt, dann wo bin ich dann schließlich noch? So. Also wir fanden das jedenfalls eine sehr
Ich fand es so faszinierend, dass ich dachte, oh, wow.
Thorsten wollte gleich rein,
da musste ich dann so die reinlaufen, ja.
Da stoppen.
Da gab es die Museumsassistentin, die sagte, nein. Denn das wird durch eine spezielle Sache erzeugt und da ist halt praktisch irgendwann so eine Kante, da geht es 2 Meter runter und 4 Meter nach hinten.
Einfach ausgeblendet und verschwunden. Da sind schon Leute abgestürzt. Wir haben erst gedacht, die macht Scherze und wollten einfach weiter. Aber sie, nein, es ist ernst, anhalten.
Und auch da ist was Wahres dran, wenn du wirklich in dieses Feld, Einfeld, Ganzfeld eintauchen. Das ist tatsächlich, wir verlieren, wir sterben da auf einer Art und Weise drin. Ja, unsere Vorstellung von uns und unserer Welt, wie wir sind und wie die anderen sind,
das alles
fällt weg.
Kein Oben, kein Unten mehr, keine Differenzierung, keine Trennung. Und das ist auf eine Weise wirklicher. Ja, wir könnten sagen, alles andere sind Sinnesverzerrungen. Ja, es ist eigentlich die Unzulänglichkeit der Sinne, die uns vorgaukelt, dass es konkrete Objekte gäbe. Dass es irgendwo Grenzen gäbe. Wenn wir es uns wieder unter dem Elektronenmikroskop anschauen, sehen wir, dass das nicht so ist. Dass das auch eher wie ganz Felder ineinander übergeht alles. Aber die Sinne sind so angelegt und so begrenzt, dass das so scheint, als ob es da getrennte Dinge und getrennte Wesen gäbe.
Und dann kommt der Verstand und sagt, das ist hässlich und das ist schön. Ne?
Das will ich und das will ich nicht. Und wenn es dann so ist, dass das, was ich will, nicht hier ist und das, was ich nicht will, hier ist, dann haben wir eine gute Grundlage für Leiden.
Und wie gut, wenn dieses Wollen auch wieder wegfallen kann und wir Momente genießen, wo wirklich kein Wollen da ist. Und dann reguliert sich das. Denn auf eine Art wollen wir dann nichts mehr. Und auf der relativen Ebene, da können wir immer noch schauen, was die Bedürfnisse unseres Körpers sind oder unseres Gefühlskörpers oder unseres mentalen Körpers auch. Da gibt es Bedürfnisse. Und denen kann auch wieder gefolgt werden. Aber am besten, wenn wir erstmal auch merken, da braucht gar nichts gewollt werden. Nicht mal mehr Erleuchtung. Oder die nächste tolle spirituelle Erfahrung. Und dann kann die nächste tolle spirituelle Erfahrung eventuell auch kommen. Gerade in der Offenheit. Dass unsere Welt auseinandergefallen ist und sie nicht mehr existiert. Dann können wir nochmal schauen, wie sich da heraus anfühlt. Neu und frisch. Zu leben, zu erleben. Unabhängigkeit auch bemerken, ja, von Frieden und Freude und etwas, was jenseits von Stimmungen ist. Ich weiß nicht, wie es euch sozusagen eurem emotionalen Körper in den letzten Tagen geht. Ich meine, das wandelt sich ja sowieso immer, ja. Aber gerade wenn der Herbst einsetzt und wenn sozusagen der Übergang ist jetzt auch von diesen vielen Zeiten der Sonne und des blauen Himmels und es zum Grau wird und die Blätter fallen und so weiter. Ja?
Für manche ist kühler und ungemütlicher, ja. Tendenziell feuchter.
Eine Zeit des Rückzuges und auch der Vergänglichkeit von all diesem schönen, frischen und lebendigen. Ja? Und auf einer bestimmten Stimmungsebene kann das ja durchaus auch sein, dass die Stimmungen anders sind, dass wir vielleicht nicht mehr im Durchschnitt, sondern von Durchschnittsstimmung so weniger heiter sind, sondern auch in andere ernsthaftere, manchmal vielleicht auch traurige Stimmungen kommen oder irgendwas. Ja. Und das ist ja auch okay. Ich meine, das an sich kann schon seinen Wert haben, irgendwie die Vergänglichkeit, den Abschied zu spüren, der in der Natur dann gerade passiert. Aber dann nochmal zu merken, darunter, jenseits von den Stimmungen, ist eine andere, kann ein anderer Frieden, eine andere Freude sein, weil es unabhängig davon ist, ob das nun gerade hell im Außen ist oder hell im eigenen Herzen sogar. Was für eine Unabhängigkeit, was für eine Freiheit. Wie sind sonst Leute abhängig davon, dass das Wetter schön ist und dass die Stimmung heiter ist? Es muss nicht heiter sein. Und auf der tieferen Ebene kann es dann heiter sein, selbst wenn es emotional ein bisschen bedeckt ist.
Das ist ganz oft so, wenn ich zum Satz komme, dann ist nichts mehr. Also es war jetzt auch nichts. Lag nichts an, aber ich merke das ganz oft, dass wenn ich dann beim Satsang bin, dann ist so, selbst wenn ich eine Idee hatte vielleicht, ne, was man so, es gibt ja viele Sachen, die man mal so fragen könnte oder was weiß ich, ne, zwischendurch fällt mir auch immer ganz viel ein. Und dann ist das einfach weg, das ist friedlich, ganz friedlich. Das ist total schön. Auch immer wieder neu und frisch.
Ist es, ne? Das ist gut zu bemerken.
Ja, es ist nicht langweilig, oder?
Ja, erstaunlich, ne?
Ja.
Eigentlich erstaunlich. Immer dasselbe Nichts auf einmal.
Ja, genau. Aber
trotzdem frisch.
Schön.
Ja. Ja. Ja, das ist ein gutes Zeichen für echte Erfahrung, dass es gleichzeitig nichts und leer ist und wieder frisch und die Fülle auch von. Ja, alleine nur die Farben dieses Momentes, ja. Auf schwarz-weiß oder ein bisschen schwarz.
Oder kariert.
Ja, gutes Mittelding zwischen uns beiden. Bisschen roter Streifen in deinen Hosen. Ja. Ja, schön.
Ich nutze mal die Gelegenheit zum Umschauen.
Wie ist das? Kannst du noch, oder magst du noch kurz?
Okay, ja, ist auch ein bisschen aufregend. Immer so. Aber ich finde das schön.
Ja.
Also vorhin meinst du ja, das kann man halt irgendwie auch außerhalb des Satsangs haben. Also das stimmt auf eine Art auch, aber das ist irgendwie, das ist schon anders, weil das im Außen manchmal einfach irgendwie, weiß ich nicht, es kann ja auch komisch ankommen irgendwie so, ne, wenn man dann Leute irgendwie so ganz offen, so länger irgendwie anguckt. Das passiert jetzt nicht so oft, stelle ich jetzt nicht fest, dass das jetzt so oft passiert, ne?
Ja.
Das ist eher ungewöhnlich.
Das stimmt.
Also ist es dann schade vielleicht manchmal, aber es ist irgendwie so.
Mhm.
Ne? Es ist das dann ja.
Die Intensität dessen kann sich auch wandeln, ja. Und trotzdem. Und manchmal braucht es gar nicht lange. Manchmal brauchst du einfach nur.
Manchmal können wir einfach insgeheim dasselbe sein in denen sehen und gleich wieder weggucken, um die nicht zu sehr zu irritieren. Und dann heimlich nochmal gucken und sehen, ah, göttliches Sein immer noch da, ob sie es wissen oder nicht.
Ja, also bei mir bemerke ich aber schon auch, dass es hat auch schon was ein bisschen mit Trauen zu tun.
Ja.
Das ist im Prinzip auch immer wieder neu und frisch. Dass dann so eine Aufregung irgendwie da ist oder doch so ein Moment, was kann denn da jetzt gesehen werden? Also auch bei mir
das
eventuell,
stimmt.
Ne?
Ja, so. Das stimmt. Das ist ja auch uns so sehen
zu
lassen.
Geht das,
oder?
Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also das ist diese Innigkeit und Intensität des Kontaktes auch, die ungewöhnlich ist, die wir normalerweise nicht wagen.
Genau. Und wovon ihr ja auch ganz oft sprecht, dass man das dann lieber nicht haben möchte und dann spricht man lieber irgendwas oder
zum Beispiel.
Wie auch immer, um das irgendwie nicht.
Oder guckt lieber auf sein Smartphone.
Ja.
Genau. Guckt Satsang-Videos auf seinem Smartphone.
Das ist ein sichererer Abstand.
Ja, und diese auch kleine oder auch große Aufregung, ja, auch das hört sich so an, als wenn du das mit genießen kannst auf eine Art oder ne, es ist auf jeden Fall was Frisches drin.
Ja.
Ne?
Ja. Ich möchte das wahr.
Ja,
das ist einfach auch Sinne. Lebendig, oder?
Ja.
Ich meine, diese Aufregung ist auch Lebendigkeit.
Ja, ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, also da ist irgendwie was, wo ich so denke, das ist sehr vielversprechend.
Ja.
Was dabei rumkommt, sozusagen. Irgendwie, ne?
Ja.
Also so, das ist so wahr.
Ja.
Das ist nicht schön.
Ja. Ja, das Wagnis lohnt sich, weil da was Frisches und nicht Kontrolliertes ist.
Und ich meine, warum sollte es nicht aufregend sein? Ich meine, es ist das Universum, was sich auf eine Art wieder bewusst in seinen Teilen, was sich sozusagen aufgespalten hat, könnte man so sagen. Ja? Obwohl es immer noch aus einem Guss alles ist, aber trotzdem hat es sich irgendwie ausgespalten und es erkennt sich
und
wieder.
Tut so, als ob es was anderes oder gar fremd wäre.
Und ich meine, das ist
doch erstaunlich.
Was,
ne?
Ich nenne das ja manchmal das Gummiball-Prinzip. Es ist eine komische Metapher, aber vielleicht ab und zu habe ich es schon mal erzählt. Ja, wie das war mir irgendwie so klar. So ein bisschen wie so ein durchsichtiger, also so ein riesiger Gummiball aus durchsichtigem Plastik und der hat nach innen hin so Noppen. Ja? So, die zeigen also nach innen die Noppen. Ja? Und irgendwie glaubt jede Noppe erstmal so, oh, ich bin ja nur so eine kleine Plastiknoppe, ich bin hier nur das kleine Ding sozusagen. Ja? So. Und dann, wenn die sich selbst erforscht und merkt, oh Mensch, ich bin dieses Plastik irgendwie, dieses durchsichtige Plastik nach hinten, und dann merkt sie, oh, ich bin ja viel weiter als nur die kleine Noppe. Und dann merkst du, oh mein Gott. Und dann machst du die Augen auf und dann siehst du die anderen Noppen und ah! Und dann erkennst du dich wieder, sozusagen. Und das ist was Aufregendes. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnliche Metapher. Aber
ich finde es gut. Da sind
wir
scheinbar letztlich alle nur Noppen.
Wir sind beides.
Das ist spirituelle Lehre. Wir sind alle Noppen.
Angedockte Noppen, ja. Wir sind beides. Wir haben diese Form als Noppenform, wenn wir das erleben, aber wir sind auch.
Erkenne das Plastik
in dir. Erkenne das Plastik in dir. Diese Plastik, diese. Das heißt Plastik auf Englisch.
Der heilige Benzolring.
Der heilige Benzolring. Das ist spannend. Ja? Und immer wieder aufregend dann. Weil es auch frisch ist. Die Formen verändern sich auch ständig. Ja, aber das darin zu ahnen oder zu spüren, manchmal ist es ein Sehen, manchmal ist es einfach ein Spüren, dass das nicht getrennt ist. Ja, das kann weitergehen.
Ja.
Das Schöne an der Metapher ist eigentlich, dass das verbindende Element ist ja hinter dir sozusagen. Du siehst es quasi nicht, aber du kannst spüren, dass da ein Rücken noch ist. Und das, also das wäre so die Idee. Also man guckt in eine Richtung, wo man das verbindende Element nicht sehen kann. Also es ist irgendwie da, aber man kann es nicht direkt gleich
sehen. Das stimmt. Und du kannst eigentlich auch wirklich dich selbst als dieses reine Bewusstsein. Es ist ja nicht etwas, was du. Es ist kein Gedanken. Es ist nicht die Form. Ja, es ist auch nicht mal ein Gedanke, nicht mal ein Gefühl, nicht mal dein Körper, sondern es ist tatsächlich eher wie der Hintergrund, aus dem das alles wahrgenommen wird.
Und normalerweise schauen wir eher auf die Erscheinung, ja,
die
außen oder innen oder ja, was auch immer da entweder erscheint und verschwindet. Ja. So sind die Sinne angelegt, dass sie das wahrnehmen, was erscheint und verschwindet, und nicht das, was immer da ist. Worin das Ganze erscheint und verschwindet.
Und wir schauen auf die anderen Noppen, könnte man sagen, auf die anderen Körper und unser Verstand natürlich durch den Filter des Verstandes und wer ist das und wie sieht die aus und nur so, was ist das hier für ein Haus und so weiter. Aber wir schauen auch nach innen auf unsere Körperform im Sinne von, was ist das jetzt, also oder spüren, ja, ist das mein Körper und das ist mein Arm, oh ja, stimmt, und welches Gefühl habe ich gerade, naja, das und das. Und das ist auf der einen Seite das Innen, auf der anderen Seite ist es noch nicht wirklich das tiefste Innen, sondern es ist immer noch ein Objekt. Ja? Unsere Gefühle sind Objekte, unsere Gedanken sind auch Objekte. Auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, wenn ich jetzt einen Gedanken habe, dann, wenn ich da hinschaue, dann irgendwas richtet sich ein Stück nach vorne, bei mir ein Stück nach oben und dann ist da irgendein Gedanke. Ja? Und diese andere Bewegung, das ist eigentlich die Selbsterforschung, zu der Ramana eingeladen hat. Wer oder was bin ich wirklich im Sinne von wer oder was ist das bleibende Bewusstsein, das all das wahrnimmt, das der Zeuge dessen ist, auch des Innenerlebens, sogenannten Innenerlebens. Und das ist tatsächlich oft, die meisten Menschen erfahren das eher als ein Zurücksinken. So wie, ah ja, okay, das ist noch was anderes.
Oder als ob sich die Aufmerksamkeit wie umkehrt und schaut, wo ihre Quelle ist oder wo eigentlich das Wahrnehmende ist. So schauen wir, wer sieht das eigentlich? Wer hört? Und das ist wie eine Umkehrung der Selbsterforschung.
Manchmal ist das sehr, kann das sehr intensiv erfahren werden. Ramana erfuhr das unglaublich intensiv, dass er in dieser Erforschung praktisch, sag ich mal so, einfach so sehr von diesem formlosen Plastik im Hintergrund fasziniert war, dass er da wie so in starken Versenkungszuständen praktisch nur noch damit identifiziert war oder nur noch damit da sozusagen total gegründet drin war. Ja. Und erst später hat er sich wieder mehr auch der Welt zugewandt. Und der findet Geschichten, weiß nicht, ob du was mal von ihm gelesen hast, er hat wirklich dann da in einem Tempel gesessen und hat sich nicht mehr um seine Körpernoppe gekümmert. Ja. Das war ihm vollkommen egal, ob Nahrung dazu kommt, ob da irgendwie Ameisen oder Mücken, Ameisen an ihm knabbern irgendwie oder Mücken ihn stechen, vollkommen egal. Vollkommen einfach, das, was ich wirklich bin, wird da ja von gar nicht überhaupt berührt. Das ist überall, ist alles unberührt von den Formen da vorne. Und später hat er sich auch der Welt der Form wieder zugewandt und ist auch aus den Versenkungszuständen wieder rausgekommen und hat auch kommuniziert und gesprochen. Ein sehr besonderes Erlebnis. Die meisten von uns werden das nicht so erleben, selbst wenn sie spirituelle Freiheit entdecken. Aber so kann es manchmal sein. Und so ist die Faszination manchmal. Und es ist auch total in Ordnung, dann mal sich das zu erlauben, wirklich darin zu ruhen und auch mal die Welt immer wieder verschwinden zu lassen. Und was für eine Anstrengung dauernd in der Welt zu sein, zu kontrollieren und hier und da. Und ja, letztendlich ist das die Quelle von Irrsinn dann, wenn wir zu sehr auf die Welt der Formen dann schauen. Danke für Satsang. Om Shanti. von Satsang ist Selbsterkenntnis, Selbsterforschung und fühlt euch frei, falls es da eine Unterstützung braucht. Ein anderer ist einfach nur genießen. Einfach nur Präsenz genießen. Beides ist erlaubt, wie ihr wisst. Und ich würde vorschlagen, lasst uns diesen Moment genießen. Wir wissen nicht, in der Zeit, wie lange irgendwas dauert. Ich hatte vor 2 Tagen oder so noch ein bisschen gesappt im Fernsehen, Sendung über Dinosaurier. Und das ist immer normal. Ich meine, das ist wirklich immer spannend, nochmal zu sehen. Im Planet haben sie auch rausgefunden, die Wissenschaftler, dass mit dieser Dinosaurierforschung, dass die ausgestorben sind, halt ja vor, ich weiß nicht, 90 Millionen Jahren oder sowas, durch ein, das ist die, eigentlich der Stand der Wissenschaft, durch einen Meteoriteneinschlag auf der Erde. Ja. Und es war sehr gut dargestellt, sozusagen, diese Sache da. Da sind 96% des Lebens auf diesem Planeten ausgelöscht worden, innerhalb von wenigen Monaten. Der Meteorit war nur 25 Kilometer breit. Das ist eigentlich in kosmischen Dimensionen ist das praktisch nichts. Im Verhältnis zur Erde ist das auch nicht viel, aber durch diese Wucht hat er eine Energie von 1000 Milliarden Hiroshima-Bomben oder sowas freigesetzt, als der eingeschlagen ist. Und dann diese Verdunklung der Erde und keine Pflanzen konnten mehr wachsen, weil die kein Licht mehr hatten. Und alle großen Tiere, insbesondere eben die Dinosaurier, haben dann nach einer Zeit, die vegetarischen Dinosaurier haben dann keine Nahrung mehr gefunden, sind verhungert. Dann konnten die fleischfressenden Dinosaurier noch ein bisschen die verhungerten vegetarischen Dinosaurier aufessen, aber irgendwann war da auch noch nicht mehr genug von da. Und weil es war dunkel, über 3 Monate oder sowas, war kein Licht auf der Erde sozusagen. Und es hat sich über die ganze Erde verteilt. Dieser eine Einschlag, das war nicht irgendwo im Norden, glaube ich, dann. Und es ist durch zu viel Brände und durch den ganzen Staub und so war das praktisch dunkel. Ja. Ich meine, was für ein Geschehen. Ja? Durch den 25 Kilometer, so einen kleinen Meteoriten irgendwie. Und ich weiß nicht, ob jetzt im Moment gerade einer auf dem Weg ist hierher. Aber ich meine, es macht deutlich, wie verletzlich selbst der ganze Planet ist. Oder zumindest das Leben auf dem Planeten. Und wir haben es nicht ganz so weit gebracht, aber immerhin, ich glaube so um die 15.000 bis 20.000 atomare Sprengköpfe gibt es noch. Hälfte Russen, Hälfte Amerikaner ungefähr und ein bisschen Israelis und Frankreich und so. Und kann auch mal was passieren, braucht nur einer auf den falschen Knopf drücken und Fehlalarm oder so. Also.
Jetzt freuen sie sich alle. Sie
so genießen wir im Moment. Du sagst das wie so ein Vorfreude.
Ja, ich meine, das kann manchmal die Freude dieses Momentes deutlich machen, oder? Wenn wir wirklich, ja, kann zu Ende gehen. Und wer weiß, wir wissen nicht, man, dadurch, dass die Dinosaurier gestorben sind, haben die kleinen Säugetiere, die konnten noch überleben, die brauchten nicht so viel Energie. Und dadurch hat irgendwie so eine Art Ratte irgendwie überlebt und aus der Ratte haben wir uns dann entwickelt. So.
Ja, sonst wären wir nur irgendwie kleineres Futtermaterial auf diesem Planeten.
Dann könnte allerdings jetzt sozusagen ein Dinosaurier, ein Riesendinosaurier mit einem Schritt, wumm, den ganzen Raum hier platt machen.
Vielleicht ist er deswegen die Ratte.
Vielleicht. Als Wertschätzung meinst du?
So, wenn die Ratten auch nicht überleben, überleben immer noch die Bärtierchen.
Bärtierchen?
Ja, genau.
Du meinst Puh-Bär-Tierchen?
Nee, das sind so kleine Tierchen, die überleben, die sind die Mega-Überlebenskünstler. Mhm. Die gibt es ja sogar schon im Weltall und sonst wo. Mhm. Egal, wo es dann wieder lebensfördernde Bedingungen gibt, dann können die halt aufwachen. Die haben so eine Art trockenstarre Trick irgendwie.
Das ist Einzeller oder Mehrzeller schon, oder?
Nee, es sind schon mehr Zellen. Ja. Also ganz viele Zellen haben sie nicht, aber... Ja. Müssen mal googeln nachher.
Ja.
Bei mir was zu sagen, es ist eher auch sowas, was du erzählt hast. Ich habe mich komischerweise auch sowas gerade, bin mit sowas irgendwie in Kontakt gekommen, mit so einem ähnlichen Wissen, dass wohl auch vor 10.000 Jahren ungefähr genau eine ähnliche Katastrophe war, die jetzt erst irgendwie so mehr zum Vorschein kommt. Und wie fragil das ist alles. Und da hat auch einer gesagt, und was machen wir auf der Erde, dass wir die ganze Zeit eigentlich in Waffen investieren, wie man den anderen umbringen kann und wie wir uns gegenseitig alle vernichten können, obwohl das hier sehr zerbrechlich ist, dieses Gleichgewicht hier. Hm. Also es ist nicht nur vor 60 Millionen Jahren gewesen, sondern wohl auch vor ungefähr 10.000 Jahren.
Dann nochmal.
Ja. Ja. Und dass die Menschheit vielleicht sich sogar davor schon höher entwickelt hat. Es gibt jetzt so Anzeichen dafür. Und dass diese Kultur wohl auch sehr spirituell war. Und ich habe so überlegt, wenn man mit sowas konfrontiert wird, vielleicht hat man dann auch eine andere Einstellung. Ja, dass man vielleicht nicht so sehr konzentriert ist, darauf den anderen zu besiegen, sondern ja, tiefer auf die Dinge schaut. Ja. Ist irgendwie so schön. Für mich war es schön, das zu sehen, dass auch Anzeichen dafür gibt, dass die ägyptischen Pyramiden viel mehr mit Spiritualität zu tun haben, als einfach nur mit Gräbern. Und es war für mich so ein Gefühl, es gab doch Kulturen, die etwas hinterlassen haben, was irgendwie ausgerichtet ist auf diesen spirituellen Pool, sagen wir es mal so. Und nicht nur Coca-Cola und Miller Light und wie es jetzt so ein bisschen ist, ne? außer in gewissen Kreisen. Es war so ein angenehmes Gefühl. Sowas zu sehen auch. Schön. Dass es Menschen auch beflügelt hat und eigentlich uns Menschen zu Menschen gemacht hat, eigentlich mehr oder weniger. Spirituell, könnte man so sagen.
Ja, kann es eine schöne Wertschätzung geben für all die Entwicklungen, die wirklich so hochgegangen sind, dass sie
und auch all diese
echten Sinn finden und, und Transzendenz erkennen.
Das meiste Wissen auch ist ja aus der Vergangenheit, die Techniken, Meditationstechniken, Yoga. Yoga scheint auch sehr viel älter zu sein und schon interessant. Mhm.
Also ein bisschen macht das in mir aber auch. Ich setze mich da jetzt
gerne.
Ja,
danke.
Ich weiß nicht, ob ich deswegen jetzt so zitter und so aufgeregt bin und das Herz klopft und so weiter. Dass ich doch denke, okay, dann muss ich mich jetzt aber auch ranhalten. Ich meine, da habe ich auch solche... Manchmal fällt mir das ein, ne? Könnte jederzeit vorbei sein. Man hat ja auch manchmal konkret auch Erlebnisse, so hier... Also weniger wuchtig als jetzt ein Meteoriteneinschlag, aber trotzdem, das macht das schon nochmal sehr deutlich, wenn man sich das vorstellt. Es ist schon passiert und es könnte jederzeit. Was macht mich so sicher, dass es nicht passieren sollte? Gut, die berechnen und da sitzen ja irgendwo Leute, die dann auch mal sagen, momentan ist irgendwie alles sicher oder so, aber ich weiß nicht, ich bin noch mit so einem. Also gesagt, okay, dann jetzt schnell erforschen. Selbst erforschen.
Aber im Sinne von, dann kriegst du was du jetzt noch nicht hast, oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, deswegen bin ich ja sowieso hier, wegen Selbsterforschung oder wegen ich selbst zu sein oder Frieden zu sein. Oder Frieden zu finden, im Grunde, so fühlt sich es für mich auch an, ne? Dass ich sage, ich suche Frieden, ich finde, möchte ich selbst sein. Und herausfinden, wer ich bin. Wenn jetzt der einschlägt, dann habe ich vielleicht schon ein bisschen was erfahren, aber...
Und das kann von da aus natürlich leicht in zweierlei Richtungen gehen, mindestens. Ja, zum einen kann das kippen auf die Seite von, oh, dass du dich jetzt unter Druck setzt, eben um da wieder was zu erreichen und sei es eben zu erreichen, damit ich dann weiß, wer ich bin, damit ich nicht mehr identifiziert bin mit diesem Körper und puh, dann die Angst nicht mehr erleben muss. Ja, du weißt ja, das ist nicht, worum es uns hier geht. Und andererseits, ja, ja, wir sagen ja oft, im Angesicht des Todes werden wir wesentlich. Ja, und tatsächlich sich dieser Fragilität, sich dieser Vergänglichkeit so akut bewusst zu sein, kann uns echt wachrufen. So, und auf den Punkt bringen von, okay, und worum geht's? Ja, da sprachen wir ja gestern sogar auch drüber im Sinne von, tatsächlich, selbst wenn überhaupt diese Frage auftaucht, wofür lebe ich eigentlich, was soll das Ganze, ja, kann das hilfreich sein, sich das klar zu machen und sich wirklich an diesen Punkt des Sterbens zu versetzen und zu sehen, okay, es ist endlich. Wie wollen wir diese kostbare Zeit, die uns noch bleibt, nutzen? Und in dem Sinne, wie gesagt, geht es nicht darum, sich jetzt irgendwie unter Druck zu setzen oder irgendwas zu erreichen oder zu vermeiden. Und andererseits wirklich zu sehen, okay, worum geht's? Was ist wichtig? Wie? Ja, dann haben wir echt auch in dem Sinne keine Zeit mehr zu verschwenden.
Ja, das weißt du. Das habe ich eben so gedacht. Ich habe gerade auf einmal das Gefühl, das verplempere ich meine Zeit teilweise so. Ich bin ja schon viel so unterwegs. Ne? Also ich will mich da jetzt auch nicht so, natürlich so streng sein, aber trotzdem ist das so ein bisschen, gibt es diesen strengen.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich so denke, das ist mein Maß. Schon ganz schön viel Zeit. Oder vielleicht ist eben einfach gar nicht mehr so viel Zeit.
Ja, und dann wiederum ist natürlich auch die Frage, und wie nutzen wir dann die Zeit am besten? Indem wir uns selber unter Druck setzen und fertig machen? Oder wirklich dann wiederum? Ja, da ist natürlich auch wieder die Gefahr, dass da dieser alte Über-Ich-Antreiber auf die gleiche Weise reinkommt und dir irgendwie perfektionistische Ansprüche stellt.
Nee, aber ich habe schon gemerkt, dass diese Angst, die da auf... Ich nehme an, das war sowas wie Angst jetzt eben. Dass die sehr wesentlich ist. Also dass das irgendwie eine Kraft hat oder ein Potenzial oder
so. Ja.
Und davon denke ich mich ja dann. Und dass ich mich davon nicht mehr so nicht ablenken möchte, dem zu begegnen.
Sondern was möchtest du?
Ich möchte dem begegnen. Ich möchte diese Angst, also ich würde die. Ich weiß ja auch nicht, irgendwie fast wünschen, dass sie mir begegnet.
Ja.
Ich habe einen Traum gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wichtig ist, aber. Also, er war irgendwie ein bisschen wichtig für mich vorgestern. Ich habe nämlich geträumt von so einer Einweihung irgendwie und es war mit Papaji, aber es war in einer anderen Religion. Also, Santeria ist die Religion von meinem Mann, so eine afrokubanische. Das habe ich dann so vermischt im Traum. Aber es war irgendwie Papaji. Da und er hat gesagt, er war so ein Laufsteg, so ein Bretter, so eine Halle und dann so Brettern und hat er gesagt, so jetzt geh da mal hin und da hinten hat er sich dann hingestellt und hat irgendwie gesagt, geh mal auf bizarre Weise, keine Ahnung, das war so das Wort und dann habe ich gedacht, okay, das ist mein Leben, ich soll jetzt so mein Leben gehen und dann bin ich so darüber und es war aber so, dass ich das da nicht gemacht habe, sondern dass mich das so gegangen ist. Und dann war es so bis kurz vor. Und dann ging es nicht weiter. Ich kam nicht hin zu Papaji. Und ich gesagt, ich komme hier nicht weiter. Und er hat gesagt, ja, dann musst du, wenn du jetzt gleich bezahlst, dann. Du musst jetzt gleich bezahlen. Und ich hatte auch so mein dickes Portemonnaie in der Hand irgendwie. Also irgendwie so das. Aber ich konnte irgendwie nicht bezahlen. Ich bin dann trotzdem irgendwie, glaube ich, hin. Und dann. Ich habe es aber irgendwie dann nicht kapiert. Also ich war wirklich dann wieder so ein bisschen im Verstand und glaube, okay, ich will ja bezahlen. Ich will ja bezahlen, aber irgendwie ging das nicht. Und dann war auf einmal weg. Und ja, ich hatte so das Gefühl, es ist irgendwas fehlt. Oder
was musst du bezahlen? Oder womit?
Ja, eben nicht mit Geld, also nicht mit dem normalen, profanen Geld. Auf der Schiene war ich dann aber im Traum. So, ne? So, 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 so. Ja. Aber das war es
Das war es nicht, ja? Das hat nicht funktioniert, mit Geld zu bezahlen.
Nee, das war was anderes, aber ich weiß es halt nicht wirklich, was das war. Ich glaube eher, ja, ich weiß auch nicht, es ging halt nicht weiter, es ging nicht weiter, es ging nicht, ich wollte so gern, ich wollte so gern. Ich glaube, das ist es vielleicht, dieses, dass ich, vielleicht hätte ich da loslassen müssen oder nicht mehr wollen oder aufhören zu suchen oder einfach oder so.
Ja, was musst du an dem Punkt bezahlen?
Ich guck dich nicht mehr an.
Ja, mein Ich, das ist Ego. Also das, das was man will.
Und wie ist das, wenn du das bezahlst?
Löst sich was.
Ja. Dann brauchst du überhaupt nirgends mehr hin. Ne?
Und ein Teil dieses Ichs ist das Ego, das die Angst nicht will. Ja? Mhm. Und wenn du das
oder das irgendwo anders hin will und irgendwas anderes erreichen will.
Und das, wenn du das, wenn du das bezahlen heißt ja eigentlich nur, ich gebe was, was ich denke, was ich habe, gebe ich weg. Ja? Du musst es ja nicht mal Papaji geben, kannst du auch irgendwo hinschmeißen. Ja. Aber das ist eigentlich das, was ja auch schon passiert, ja, dass du bereitwillig bist, der Erfahrung, wie sie gerade auftaucht, rückhaltlos zu begegnen, ohne ich will Zweck haben, ohne ich will was anderes herhaben. Und dann sind solche Gelegenheiten, wo dann Angst ausgelöst wird, nochmal so eine Art Existenzangst oder so, oder ja, dann ist das so wunderschön, damit zu sein. Das ist die Gelegenheit, dem zu begegnen, damit offen zu sein, verletzlich. Und zu nochmal wieder zu erforschen oder einfach zu erfahren, was ist, wenn das diese Angst und diese Aufgeregtheit einfach hier sein darf.
Ja, wie so oft.
Wie so oft und wie oft. Das können wir immer, manchmal scheint es sich zu wiederholen, wieder ähnlich aufzutauchen, aber man könnte auch sagen, es ist eine Spirale, wie, die wiederholt sich auch, aber sie wird immer weiter oder enger, je nachdem. Ja. Und ich meine, mit den Themen von Angst, Überlebensangst, dann haben wir auch alle meistens unsere eigenen Spiralen. Ja? Mhm. Manchmal tun wir das zur Seite und dann ist es auch gar kein Thema und manchmal haben wir schon bestimmten Ängsten, sind wir schon begegnet und die sind durch. Mhm. Ja? Und manchmal merken wir nochmal, könnte doch sein, gleich der Komet oder gleich eine Atombombe oder eine Krankheitsdiagnose oder so. Und dann wird es nochmal aktiviert, wenn es aktiviert wird. Und dann ist das die Gelegenheit.
Mhm. Das ist eine Gelegenheit.
Und dann auch die Gelegenheit zu sehen, okay, Angst. Und wer erlebt die? Ja? Nochmal andersrum, wie, wenn du die Spur zurückverfolgst, ist das noch eine weitere Gelegenheit zu merken, okay, wer oder was kann da noch hingegeben werden? Ja? Und wenn du dein Ich schon bezahlt hast, was ist dann Angst?
Na, eben diese Energien.
Ja, wo ist das?
Das klappt immer.
Wie ist das in dem Moment, wie wenn du dich da mal hineinversetzt, gerade, okay, du hast dein Ich bezahlt, du hast dich hingegeben. Und was ist dann Angst?
Jetzt ist die Angst ja nicht mehr da. Aber sie, vorhin, als wir das gesagt oder mir das gesagt habe, ich schon gemerkt, dass dann ist es Liebe oder was auf jeden Fall hier. Sonst verwandelt sich das tatsächlich.
Im gewissen Sinne, Angst hat ja auch anscheinend vom etymologischen Wortstamm her auch mit Enge zu tun. Mhm. Ja, vielleicht erleben wir es nur als Angst, wenn wir es so begrenzen und sagen, ich meine, es ist meine Angst und es geht um mein Überleben. Ja, in dem Moment, wo es diese Ich-Begrenzung nicht gibt, wird diese Energie ganz anders erlebt. Es ist einfach wie eine Welle von Lebendigkeit, die sogar liebevoll ist.
Und die auch wieder geht, ja.
So.
Ich meine, in dem Sinne ist diese Todesangst sterblicher als das, was wir sind. Hm. Die kommt und geht. Du bist immer noch hier als Bewusstsein.
Ja.
Stimmt. Also, obwohl, ich sag jetzt einfach so, es stimmt nicht.
Ja, du bist doch hier,
ich
ne?
Bin hier, ja, ja, du kannst es checken. Die Angst ist schon wieder weg.
Die Angst ist schon wieder weg. Was ist das, was ist das, was hier ist?
Natürlich, ich weiß ja nicht, wie es wirklich ist. Wenn ich jetzt wirklich sterbe.
Ja, das ist dann noch eine andere Sache. Ich meine, wir können den Kometen nochmal herholen. Ich meine, das ist ja auch nur eingebildet, aber vermutlich spürst du das Potenzial, dass es möglich ist, auch dann mit solchen Konfrontationen auch einfach still zu sein.
Ja, doch, es ist ja so, ist ja die Angst ist ja das ist ja wahrscheinlich ähnlich, nicht? Oder das Gleiche oder so.
Ja, es ist dasselbe, letztendlich dasselbe Phänomen, ja. Und wir wissen alle nicht, wo jeweils Ängste ausgelöst werden. Ich weiß es bei mir nicht. Ja?
Mhm.
Vieles an Ängsten, wo die früher ausgelöst wurden, die sind sozusagen weg irgendwie, die werden nicht mehr ausgelöst. Aber ich weiß nicht, was bei mir wäre, wenn ich die Diagnose irgendwie, was nicht, Krebs oder sowas kriegen würde oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ja? Kann sein, dass durchaus der Körper dann, wenn es sozusagen ans Eingemachte geht, wirklich ans Ende, ja, dass da Angst auftauchen würde. Das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass es das Potenzial gibt, damit still zu sein.
Mhm.
Und bisher haben sich alle Ängste bei mir rausgestellt als vergängliche Erfahrungen. Und gleichzeitig mit dieser Erforschung, wer bin ich wirklich, was sind wir, was ist das, was immer bleibt, stellt sich dieses eigentlich unaussprechliche Hintergrundbewusstsein als das da, was immer da ist. Ich vermute, es geht so weiter mit den nächsten Ängsten, wenn welche auftauchen. Und das, ich sag mal, wenn ich dieses Bewusstsein befrage, was da bleibt, dann weiß es das mit Sicherheit. Dann ist da eine Art von Wissen, dass das die tiefere Wahrheit ist als die vergänglichen Erfahrungen und sogar tiefer als das körperliche Leben. Aber wir wissen beide ja nicht, was auftaucht. Aber vielleicht gibt es schon auch eine Ahnung in dir, dass es dieses Potenzial gibt, da zu bleiben.
Ja. Auf jeden Fall.
Und du hast es ja schon mit vielen Ängsten auch erlebt. Ja,
und durchgestanden.
Ja. Nochmal, was würdest du sagen? Was bleibt, wenn du jetzt nochmal einfach merkst, okay, die Angst war da und du warst bereit, sie zu erfahren und du hast erfahren, das ist eigentlich auch eine Art von Liebe und dieser Geschmack ist dann vielleicht geht dann aber auch wieder weg.
Ja, dann ist eigentlich Frieden.
Ja.
Würde ich sagen, so Frieden, Stille. Ja. Da ist bei mir dann noch und das. So bin ich, also das ist mir dann noch nicht so ganz klar, also dass ich das dann bin ich das, weil ich nehme das ja auch irgendwie wahr, oder wer nimmt das wahr oder ist das das Gleiche?
Eine gute Frage, eine ganz offene Frage, ja, und die würden wir dir nicht mal beantworten wollen jetzt.
Ne, da habe ich so das Gefühl, manchmal, das ist auch manchmal noch wie so zwei, ich nehme Stille wahr, Frieden. Wirklich? Oder das ist für mich noch nicht so ganz durchdringlich.
Und könnte es sein, dass diese Frage dann, bin ich das wirklich oder nicht, ob das eine Art von Gewohnheit ist, von einfach wieder in den Verstand zu gehen und in die Zweifel zu gehen? Und das Verstand festmachen zu wollen jetzt. Und ich meine, das ist die Idee, dass wir denken, es geht ja immer um, wer bin ich und so weiter. Wir sollen ja rausfinden, wer wir sind. Und dann denken wir, irgendwann muss ich doch wissen, dann weiß ich, ah ja, das bin ich. So als Gedankenstempel. Ja. So, aber Das ist es nicht. Ja, das ist,
Genau, und dann sage ich mir manchmal, okay, na klar, jetzt stellst du dir die Frage und dann versuchst du das wieder zu verstehen. Und dann sage ich mir, lass das doch mal. und schau weiterhin oder also weiter das erleben und schauen.
Was ist davon friedvoller? Was bringt dich mehr in.
Ja, sicherlich das weiter einfach schauen.
Ja.
So, aber das wäre ja gut. Das ist immer nicht so lang. Das wird dann wieder unterbrochen.
Ja? Ist die Frage, ob es unterbrochen wird oder ob es überschattet wird dann von dem, was dann auftaucht. Ja. Aber offensichtlich ist es das eher, was dich eher in den Geschmack von Wahrheit bringt, da weiter zu schauen. Ja, was
mich auch eigentlich mehr interessiert und wo ich auch Bock drauf, also wo ich merke, da ist so mein...
ja, da ist eine Lust drauf. Das ist
irgendwie viel spannender, zwischen den Gedanken zu schauen und das, was dahinter ist.
In dem Sinne ist doch der Gedanke, wenn du irgendwann hast, ich bin Stille, ich bin Frieden, ich bin... ich meine, das ist doch fast langweilig, finde ich. Anstatt einfach weiter offen zu bleiben. Hey, was bin ich? Ja, da sind Erfahrungen, die kommen und gehen. Und irgendwas bleibt gleich. Es ist eher ein Staunen. Ich würde dich eher einladen, im Staunen zu bleiben. Und darauf zu vertrauen, dass dir das sozusagen... Irgendwann ist vielleicht der Punkt, dass es in so eine Art Wissen umkippt. Oder dass es so dich so absorbiert, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, wer du bist oder was du bist, sondern einfach daran ruhst. Ja. Und das ist jetzt aber auch wieder in der Zeit ein bisschen gepackt, müssen wir aufpassen, als irgendwann. Ja. Das ist eigentlich auch schon jetzt. Aber lieber dieses Staunen, da, das ist das Lebendige.
Und tatsächlich willst du das lieber sein als wissen, oder?
Ja.
Dann kannst du dir doch erlauben, dich da hinein zurück zu entspannen.
Ja, das wünsche ich mir, dass es eher so durch mich sein kann oder ich, weiß ich nicht, mich das Leben lebt oder wie auch immer man das ausdrücken will.
Und schau, da hat vielleicht der Verstand einfach wie so eine alte, verzerrte Gewohnheit, ja, dass er glaubt, er müsste irgendwas verstehen und wissen und übersieht, dass eigentlich Sein schon völlig genügt in dem Fall. Ja, während du eigentlich sehr deutlich den Unterschied merkst, dass einfach in der Erfahrung einfach zu sein, das zu kosten, könnten wir sagen, oder in dich selbst hinein zurückzusenken, da ist eigentlich Erfüllung, da ist gut. Und dann kommt der Verstand wieder und sagt, ja, aber warte mal, ich muss das ja noch verstehen, ich muss das ja noch wissen.
Ja, oder ich denke, dass sowas Erkenntnis, dass das, ich verwechsel das dann mit Verstehen und Wissen.
Ja, das ist eine Verwechslung.
Ja, das ist doch gut, also dem auf die Schliche zu kommen, dass das eine Verwechslung ist.
Ja.
Und dann kannst du ja, ist das ja auch ein redliches Bemühen und das ist ja gut gemeint im gewissen Sinne vom Verstand, aber dann kannst du dem vielleicht einfach sagen, wie, ey, nee, danke. Ihr braucht es gar nicht weiter. Wir wollen nicht übers Ziel hinausschießen, weißt du?
Ja, im Grunde weiß ich das auch.
Ja.
Aber trotzdem.
Ja.
Gewohnheit halt irgendwie.
Ja.
Ist halt so drin, mein System so drin. Immer wieder.
Ja, und wird immer deutlicher erkannt. Ja, wie du jetzt gerade sagtest, dass das nochmal so habe ich es gehört, gerade nochmal deutlich wurde. Okay, das ist eine Verwechslung eigentlich. Ja. Wenn du da glaubst, es geht um Erkenntnis, als ob das was wäre, was im Verstand geschieht, als ein Wissen, was irgendwie einer kognitiven Arbeit entspringt.
Mhm. Ja. Genau, der Verstand denkt das.
Ja,
das stimmt.
Ja, der kennt es nicht anders. Ja.
Aber er versucht, so hinterherzukommen. Ich will auch mal Wahrheit. Wie war das noch? Wer bin ich noch? Und so. Ja, so ungefähr. So ist es doch, oder nicht? Ich meine, das ist doch... Ja, bin ich nur das oder das?
Nee, bin ich nicht. Okay, weil dann das bleibt.
Während du schon viel weiter oder eigentlich nur da bist, ja. Ja, spannend. Ja. Und das ist zu erwarten, dass der Verstand es immer mal wieder greifen will. Selbst wenn du tiefe Erfahrungen hast davon, dass du eigentlich nichts wissen musst, manchmal kommt dann, springt dann dieser Teil nochmal wieder an. Da, ich muss
und
das
dann sagst wissen. Du ihm einfach, ja. Ist ja gut. Erlaubt dir einfach, dich da hinein zu entspannen, dass du schon sein kannst.
Ja, also ich bin euch sehr dankbar für das ganze Retreat. Das fand ich jetzt echt klasse, dass die Möglichkeit zu haben, so viel
zu meiner eigenen Kraft.
So viel du kommen bist.
Und ich finde es sehr wertvoll, diese Idee mit den Meteoriten und also wirklich diese Todesbegegnung. Merke ich so. Das ist, glaube ich, etwas, was manchmal so, weiß ich nicht, was mir manchmal so abhanden kommt. Und ich denke, dass das auch recht wesentlich ist.
Und es ist auch okay. Ich meine, wir brauchen nicht die ganze Zeit uns mit der Vergänglichkeit sozusagen bewusst zu beschäftigen. Ja, es ist okay, das Leben zu genießen, natürlich. Ja. Aber ab und zu mal wirklich auch da nochmal hinzuschauen, wirklich auf diese radikale Vergänglichkeit, die jederzeit möglich ist.
Ja, auch wegen dieser Angst, die da ist.
Genau.
Also, für mich ist das so die Wurzel, glaube ich, so meiner, oder vielleicht ist das ja auch die Wurzel aller Ängste. Aber
letztendlich,
so, ne, da merke ich so, dass das ist irgendwie gut.
Ja.
Da reinzuschauen.
Ja.
Also vielen Dank.
Ja, danke auch. Und wirklich, ich meine, ja, Meteorit oder was auch immer, ich meine, was wir eigentlich mit ziemlicher Sicherheit wissen, ist, dass der Körper vergehen wird. Ja. Früher oder später, auf welche Art auch immer, aber irgendwann ist das vorbei. Da können wir uns mal ziemlich sicher sein, ja, dass der Körper sterben wird. So. Und in gewissem Sinne ist das fast eine Form von Ignoranz, so zu tun, als wüssten wir das nicht. Und vieles an Aktivitäten und Beschäftigungen eigentlich darauf ausgerichtet, uns davon abzulenken. Ja, eben um diese Angst nicht zu spüren, sicherlich auch. Ja. Aber wie du sagst, eigentlich ist es total schön, diese Angst einzuladen. Erstens, weil wir dadurch wirklich aufs Wesentliche kommen, im Sinne von, okay, worum geht's? Wofür bin ich hier? Wie will ich leben? Aber auch, weil wir dann merken, eigentlich ist es das Freundlichere, dieser Angst zu begegnen, als vor ihr wegzulaufen. Ja, in dem Moment, wo wir uns der öffnen, ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn wir versuchen, sie zu vermeiden.
Toll. Also das ist schon wirklich eine Entdeckung für mich.
Ja. Und das ist wirklich eigentlich erstaunlich, wie stark das... Ich weiß gar nicht, ob es konditioniert ist oder ob das auch eine unkonditionierte Reaktionsweise ist. Aber jedenfalls scheint das sehr, sehr so quasi reflexartig angelegt zu sein, dass irgendwie Angst auftaucht und erstmal eine Reaktion ist wie, oh nee, will ich lieber nicht erleben oder weg davon oder wäre irgendwie schmerzhaft. Ja? Aber je mehr wir es doch zulassen und je mehr wir eben kontraintuitiv, wie Gamaji ja sogar manchmal sagt, uns dem doch öffnen und uns doch erlauben, uns von der Angst kriegen zu lassen, so sehr das echt gegen diese quasi reflexartig verschaltete Reaktion angeht. Wenn wir es doch schaffen, uns da hinein zu öffnen, dann ist die Erfahrung ja immer wieder, dass das Freundlichere ist. So, in dem Sinne.
Ja. Das müssen wir noch eigentlich den Kindern schon beibringen.
Eigentlich ja. Ja, ich finde das sehr, sehr grundlegend eigentlich. Ich glaube, dass viel, wenn nicht das Allermeiste, bis alles Leiden darauf aufbaut eigentlich, auf dieser Verzerrung und auf diesem quasi reflexartigen Vermeiden wollen von Angst, was im Grunde selbst wahrscheinlich die Grundlage dessen ist, dass wir auch Schmerz, auch Wut, auch Trauer, auch Verzweiflung, auch Hilflosigkeit oder Beschämung vermeiden wollen. Ja, letztlich sind das alles auch Formen von Ängste oder alles. Und was ich eigentlich gerade sagen wollte noch genau, auch darin, dass wir das ja so erfahren können, dass wenn wir uns dem doch öffnen, darin wird es so deutlich, dass eigentlich das wirklich Leidvolle daran, dass das Schmerzhafte die Abwehr ist, nicht die Erfahrung an sich. Es scheint immer wieder so, Und es scheint so verdammt so, dass irgendwas auftaucht und es ist wie, das ist schrecklich. Aber das Schreckliche ist eigentlich der Abwehrreflex.
Ja.
Und in dem Moment, wo es uns irgendwie doch gelingt, uns dem zu öffnen, ist es freundlich. Erstaunlich, ja. Oder? Wie das geht, das frage ich mich manchmal. Dass das so, weißt du, dass das so, ne, dass das so wieder einrasten kann, obwohl wir so, die meisten von uns ja schon so zigmal durchschaut haben und zigmal erlebt haben, wie, ah, okay, wenn ich mich doch kriegen lasse, wenn ich mich doch sterben lasse, ach, da ist es gut, da ist es lebendig, da wird es liebevoll. Und dann kommt das nächste um die Ecke und es ist wie, nein! Komisch, oder? Wie geht das?
Sind wir denn dumm?
Vielleicht ist das so die Verwechslung vom Körperlichen und dem Innerlichen, denke ich manchmal. Also diese, im Körperlichen macht es ja manchmal Sinn, zurückzuschrecken.
Ich glaube, das war eine offene Frage.
Ja, ja,
die sollte eher unbeantwortet weiter wird.
Entschuldigung.
Dann wach sein, ne?
Ja, das stimmt. Das ist, wo Wachsamkeit reinkommt, wie Papa G empfiehlt, Achtsamkeit oder Wachsamkeit bis zum letzten Atemzug. Das zu merken, das zu erwischen, diese reflexartigen Abwehrmechanismen und davon wieder runterzukommen. Nicht einfach blind dem Gewohnten zu folgen. Und das stimmt, ja, Gewohnheit ist schlafwandlerisch leichter machbar, als wenn du wirklich wach und bewusst wahrnimmst, was passiert und dich frisch und neu entscheiden kannst. Dafür braucht es Anwesenheit und Präsenz.
In dem Sinne könnte man sagen, die Gewohnheit ist, unseres Körpers ist, überleben zu wollen. Ja? Und diese Gewohnheit zu brechen, ist Freiheit. Ja? Wenn die Bereitwilligkeit da ist, dass das Körperliche sterben darf, dann geht es höher. Auf Entwicklung.
Oder tiefer in dich selbst hinein und ins Ruhen und Öffnen, in einfach sein. Und darin löst sich irgendwie in dem Moment schon ganz von selber diese Identität mit dem Körper und dem Geist. Ja? Ohne dass du das in dem Moment vielleicht unbedingt bewusst sagen musst oder machen musst, wie, oh ja, okay, ich bin jetzt das, ich bin jetzt nicht mehr dieser kleine Körper und Geist. Aber in Wirklichkeit passiert das schon in dem Moment, oder? In der Erfahrung ist es wie, ah, okay. Da verströmst du dich einfach ins Sein hinein. In dieses ungetrennte Feld von Bewusstsein. Ja. Ja. Und in dem Sinne verschiebt sich die Identität schon. Ne? Vielleicht braucht es auch da nicht mal dieses, da, auch da wieder kommt dann der Verstand hinterhergehoppelt und sagt so, oh, warte mal, jetzt muss ich mich aber damit identifizieren. Aber auch das ist keine mental gemachte Identifizierung dann oder Identität, sondern es ist einfach, die Fehlidentifikation löst sich. Das reicht für unsere Zwecke.
Und auch da ist es eher so ein Spüren, manchmal so eine Ahnung, jetzt gerade so, wenn wir nochmal mit Angst gehen und Enge sozusagen, ja, und vermutlich, wenn ihr so auf diese mal, auf diesen, das Spüren von Weite oder Weiträumigkeit schaut, ja, wenn sich wirklich der Verstand in Ruhe ist und die Identifikation löst, wie, das könnte, das meiste, ich glaube, die meisten können das schon nachvollziehen, ja, dass es dann sich auch wie so eine Weiträumigkeit sich natürlicherweise anfühlt, während das andere ist so wie, ich bin hier und so weiter, oder noch weniger als hier, ich bin nur hier, da wo es sich so eng anfühlt. Und dann kann es sich im Körper schon mal weiter anfühlen, ja. Aber dann auch, wie, ist da nicht auch um mich herum die Weite und die Weiträumigkeit? Und das ist eher ein Spüren. Jetzt ist es in Worte, versuche ich das mal in Worte zu fassen, um so ein bisschen den Aspekt auch zu vermitteln. Aber eigentlich ist es so ein stilles Spüren, ja.
Und darin kommt dann auch wie einfach ganz natürlicherweise das runter, ja, was sonst so, wenn es so eng ist, diese Angst macht in dieser Enge und die Abwehr, ja, wie, jetzt bin ich das, okay, dann muss ich das schützen, ja, und dafür sorgen, dass das kriegt, was es braucht und die anderen rausgehalten werden, die mir das nehmen könnten oder bedrohen könnten, ja, während von hier aus ist es wie, ja, was denn? Ja, da kommst du gar nicht auf die Idee sozusagen. So, von daher ist es von hier aus einfach friedlicher, liebevoller, ja, ganz natürlicherweise einfach in sich ruhend, erfüllt. Ja, schön.
Schön, schön. Das ist so ein Ort, wirklich, dass man das so erfahren kann. Und dann auch, na, jetzt kann man es ja auch mit rausnehmen, also raus. So. Ja. In den Alltag und wie auch immer so ins Leben.
Ja.
Und das da.
Ja, du kannst es sagen, oder du kannst sagen, du kannst dann im sogenannten Alltag vielleicht erfahren, wie du dich da rausnehmen kannst aus der Enge und oder wie was da auch Weite ist und was da auch als Bewusstsein anwesend ist. Denn sonst würdest du hier irgendwas rausklauen, das wollen wir auch nicht.
Und das ist ja schließlich begrenzt in Weite, oder? Irgendwo lokalisiert und begrenzt. Nicht, dass uns davon jemand was wegnimmt.
Nein, wir machen beides Übungswerk dann trotzdem da draußen.
Natürlich.
Ja, na klar. Das macht
ein
schon
sehr weites Übungswerk.
Wir spielen nur ein bisschen damit, um das nochmal zu erweitern. Und klar, ja, also was ich auch höre in dem, was du sagst, ja, na klar ist das eine Sache, dass wir hier einen geschützten Raum haben, wo wir wirklich unter uns und dafür hier sind und dem volle Aufmerksamkeit widmen und wirklich auch in einem sicheren Rahmen diese Unterstützung dafür haben. Ja, uns wirklich voll denen zuzuwenden und darauf einzulassen. Und na klar, das ist die Idee dabei, dass es das leichter macht. Ja, dafür bieten wir das
ja,
hier an.
Ja, sonst hätte ich das ja vielleicht gar nicht erfahren.
Wer weiß. Jedenfalls ist das die Absicht, wofür wir das hier anbieten, um das leichter zu machen.
Ja.
Ne? Und das ist ja dann auch sehr schön, wenn du das so erlebst, dass das so funktioniert und dich das unterstützt. Und dann, ja, dann scheint das so wie okay. Und wenn wir dann wieder rausgehen, dann kommen wieder die Herausforderungen und die Ablenkungen, die wir eben hier erstmal ausschalten, damit es leichter wird, dich dem zuzuwenden und dich einfach in dich selbst hinein zurücksinken zu lassen und dich als dich selbst zu erfahren. Und dann auch eine Unterstützung tatsächlich, dich dann wiederum den Ablenkungen und Herausforderungen zu stellen und zu sehen, ah, okay, und hier kann ich hier immer noch ich selber sein, das Weite immer noch hier. Mal gucken. Ja, und das geht weiter. So, und dann wird das Forschungsfeld immer weiter.
Danke.
Ja, schön. Danke auch.
Es ist schon interessant, wie ich öfter in meinem Leben feststelle, dass ich unsicher bin mit dem, wie ich es mache. Auch das, was heute beredet wird und ich am ersten Tag diese Einheit erzählt habe, da merke ich, dass ich in diesen Tagen schön erleben kann, wie ich mich unterschiedlich erlebe, dass ich hier mehr auf der Seite dessen bin, worüber du eben zum Schluss geredet hast. Und wenn ich aber morgens, ich wohne alleine, was völlig okay ist, ich das auch genieße, mich dann oft erlebe, dass ich auch manchmal verbal laut, naja, nicht so laut, aber das ist ausspreche, als sei jemand da, dass ich mit dem Schlamassel im Moment, ich meine das auch leicht ironisch, in dem Streit, was ich am Mittwoch da kurz geschildert habe, dass ich da ganz schön identifiziert mit bin. Und dann bin ich manchmal froh, dass wenn ich bewusst werde und merke, was da passiert, und dass ich mich dann dem zuwende, dass ich den Ärger einfach spüre. Und da setzt die Unsicherheit an, dass ich mich da manchmal frage, wobei ich nicht glaube zu wissen, dass das ein Schlüssel dafür ist, hinsichtlich Lösung. Aber trotzdem bleibt immer noch die Unsicherheit drin, deswegen war es das richtig. Weil es ist sehr, sehr leidvoll, wenn ich in diesem morgendlichen Brass bin. Aber ich merke, es ist halt so. Und eine gewisse Humorigkeit ist auch dabei. Wenn ich das nämlich merke und fühle, dann löst sich das ganz schnell auch auf, die Wut. Sodass ich mir sage, mein Gott, das ist keine wirkliche Wut, wo du eine dynamische machen musstest, sondern einfach Bewusstsein, fühlen, erleben und schwupps, löst es sich ab. Ich denke, das ist genau das und kann ja auch einen Punkt machen. Aber es ist trotzdem gut, das nochmal so zu erwähnen. Und dann gleichzeitig denke ich, ist das, wie du es eben so meiner Meinung nach schön gesagt hast, dass es halt darum geht, man kann es auch anders ausdrücken, dass es halt ja ins Leben zu bringen ist, was wir hier erfahren. Wie auch immer.
Ja.
Auch die Trauer, die ich heute spüre und gestern Abend schon anfängt, gehört irgendwie auch dazu. Es ist, ich bin an einem Punkt, wo ich mir sage, es geht nicht darum, etwas anders zu wollen, auch wenn Trauer da ist. Ja. Punkt aus, fair.
Ja. Und ja, jetzt haben wir das gerade sehr für Angst untersucht, aber hey, ja, für Wut und Trauer gilt das auch. Ja, na klar.
Und das ist vielleicht noch wichtig, dass ich bemerkt habe in diesen Tagen, dass tatsächlich diese Identifikation auch, dass es ein anderer Teil in mir auch gewollt wird. Und lustig, dass ich dann nicht nur die Befreiung vom Ego oder von der Abwehr, sondern ich sehe durchaus auch diese identifizierte Strategie.
Ja. Und das siehst du und du siehst und spürst die Auswirkungen und das ist Teil dessen, wie sich das abtragen wird in seiner Zeit. Heißt so, manchmal müssen wir halt öfter auf die Herdplatte fassen, bis wir es wirklich lassen können.
Ja, aber während dies beides passiert, merke ich auch, und das muss ich glaube ich auch gar nicht fragen, dass es genau richtig ist, was da passiert. Oder, richtig, was richtig, weil auf jeden Fall passiert ist.
Ja.
Ja, hört sich gut an, hört sich natürlich an. Auch gerade, dass eben, es geht eben auch nicht darum, dass Identifikation nie wieder auftaucht. Ja? Wie das Identifikation taucht in dem Raum, der wir sind, auf. Das darf auftauchen. Ja? Wenn wir damit ein Problem haben und dagegen kämpfen, dann wird es umso mehr, verwickeln wir uns umso mehr dann. Wenn einfach schlicht gesehen wird, Identifikation und wenn sie Leiden erschafft, dann ist es wie diese Herdplatte oder diese glühende Kohle in der Hand, dass dann immer mehr schneller der Reflex des Loslassens auch passiert. Und aber es muss nicht mal verschwinden. Papaji hat gesagt, den Erleuchteten kümmert es nicht, ob er identifiziert ist oder nicht. Das ist so ein Lieblingszitat von Papaji von mir. Ja? Den Erleuchteten kümmert es nicht, ob er identifiziert ist oder nicht. Das heißt, da gibt es auch was wie, das darf auftauchen. Und damit, selbst damit ist nichts falsch. Heißt nicht, dass wir uns daran verwickeln. Manchmal, wenn wir so einen Satz hören, dann sagen wir, ist ja egal, ob ich identifiziert bin oder nicht, oder ob ich irgendwie jemand anders meine Abwehrmechanismen der Identifikation um die Ohren schlage. Darum geht es auch nicht. Ja? Das geht schon um ein bewusstes Sehen, aber auch nicht um Ausgrenzung, als wenn irgendwas nicht dazugehören würde. Insofern ja. Und dann kann diese Vertiefung ganz natürlich passieren, dass du dann merkst, wenn Anteile von dir da wieder im Brass sind und dadurch Leiden erzeugt wird, dann passiert dann vermutlich auch immer mehr mit Loslassen. und auch mehr erkennen. Ich meine, wir haben oft, gerade wenn es sozusagen eine Enneagrammfixierung nochmal ist, da die Fixierung, die viel unterdrücken an den zentralen Gefühlen, ob es Angst, Wut oder Traurigkeit ist, da ist viel mehr in unserem Organismus an diesen Gefühlen, als wir vorher gedacht haben. Ja? Und viel leichter zu erregen. Ja? Das ist gerade die Neuner, die ich habe zum Beispiel, ich habe bis, weiß ich nicht was, 30, 35 Jahre gedacht, ich bin doch nicht wütend. Mir ist doch keine Wut. Ich bin doch ein freundlicher Mensch. Ich gehe doch alle nett mit allen, lieb um und so weiter. Das ist doch eigentlich nichts Wütendes. Alle müssten mich doch lieben. Ich bin doch nett.
Hm? Merkt ihr, wie euch das wütend macht?
So bin ich lange Zeit rumgelaufen. Ja, also das ist ein bisschen übertrieben, ja. Und dann irgendwie sozusagen auch durch das Erwachen und dann aber auch durch die Schattenarbeit oder das Enneagramm, ich meinte, oh mein Gott, hey, das braucht nur eine Fliege irgendwie über mein Bein krabbeln und ich könnte die umbringen irgendwie oder ne, so. Also da ist mehr von dieser Energie vielleicht da, als du bisher gedacht hast oder als ich in dem Fall gedacht habe. So. Und dann ist es schon manchmal auch erschreckend, wie schnell das auftauchen kann und wie oft auch. Und dann merkst du, okay, gut, wow, im Brass sein, okay, da gibt es einen Unterschied, ob du wirklich die Energie spürst oder ob du und genießen kannst oder ob du sie wegdrückst und darüber einschläfst oder ob du sie ausagierst und in Geschichten bist, wie blöde die Welt ist und wie blöde der andere ist oder so weiter, ja. Das sind dann die beiden Polaritäten, aber einfach wirklich die Energie, wow, damit in Kontakt zu kommen, das macht dich nochmal wacher.
Und lebendiger.
Ja, vielleicht erlebe ich mich deswegen auch in letzter Zeit einfach lebendiger.
Hm. Ja, das ist Lebensenergie.
Ja,
schön.
Ich merke auch, es gibt noch einen anderen Aspekt in den letzten Minuten bei mir, dass ich gerungen habe, das soll ich sagen, das soll ich nicht sagen, in Stille zu gehen ist ja, naja, jetzt klingt es ein bisschen ironisch, ist ja ganz fein. So meine ich das aber nicht ironisch. Aber manchmal ist es doch für mich, merke ich, gut, vielleicht auch als Neuner speziell, das auszudrücken. Weil ich habe es dann doch gemacht, obwohl, wie ich sagte, vielleicht nicht unbedingt nötig wäre oder war. Aber ich merke gerade, ich komme in dem Moment genau damit, was du, wovon du, Thorsten, gerade gesprochen hast, auch mit der Trauer mehr in Berührung, die zwar da war. Aber jetzt ist sie noch tiefer da und das ist schön. Ja. Weil sie ja sowieso da ist. Nicht, dass ich sie will, aber...
Aber du willst mit dir selbst in Kontakt sein.
Ja, ja.
Du willst lebendig sein und fühlen.
Gerade mit sowas fühlen, genau.
Ja. Ja, fühlen gehört zum Lebendigsein dazu. Ja, ja.
Ja. Danke für die Zeit, die mich auch kurz.
Schön.
Und es hat beides was, sich einzubringen und auch mitzuteilen und dann wieder Stille. Deswegen.
Ja, aber du hast auch total recht, gerade für die Neuner-Struktur ist eine große Falle, auch so scheinheilig zu werden, weißt du? Und ach, es ist ja nicht so wichtig und um mich geht's ja nicht und darüber einzuschlafen eigentlich, ne? In so einer pseudo-wachen
Diese
Stille.
Diese Scheinheiligkeit merke ich auch im Streit mit meinen Kollegen. Ne? Da habe ich manchmal anschließend zu mir kommen, denke ich, ja, das machst du auch. Ja. Aber in dem Moment bemerke ich es nicht.
Das stimmt,
das könnte es nicht sein.
Ja.
Es ist
Punkt. Ja, doch, genau. Doch bemerkst du es irgendwie und geht es dir darum, wirklich auch voll Mensch zu sein. Ja? Und voll wach und lebendig. So, auch schön. Sonst ist das wieder so eine einseitige Idee, weißt du, wenn wir irgendwie glauben, wir müssten irgendwie nur noch so scheinheilig durch die Gegend schweben und nichts mehr merken.
für Satsang, Om Shanti.